Naja, Halluzinationen sind Wahrnehmungen, die man alleine hat bei klarem Bewusstsein. Wir haben ja nachts im Traum auch Wahrnehmen. Obwohl die Augen zu sind und es dunkel ist, können wir Dinge sehen. Das Gehirn ist ein konstruktives Organ, was die Aufgabe hat, uns die Realität draußen in unser Bewusstsein zu stellen. Man muss sich das so vorstellen, ähnlich wie wenn eine Sonde auf dem Mars ist, dann schickt die ja auch keine Bilder in Form von Fotos, sondern sie schickt elektrische Signale. Das Gehirn bekommt von Auge, Ohr elektrische Signale und im Gehirn geht es nur digital zu. Also die hunderte Milliarden von Nervenzellen sind entweder erregt oder nicht erregt und daraus muss ein Bild gemacht werden. Das Gehirn konstruiert Bilder und in der Normal können wir uns auf diese Konstrukte, das was das Gehirn da konstruieren muss, verlassen. Ja, ich weiß, dass das, was ich sehe, auch da sind. Und unter dem Druck einer beginnenden Erkrankung kann dieses System, das mir Bilder ins Bewusstsein stellt oder Worte oder Töne, das kann schwach werden und dann kann es zu Trugwahrnehmungen kommen. Ich höre etwas, aber es spricht keiner. Ich sehe etwas, aber es sieht keiner. Und Derealisation wäre, dass die Wirklichkeit nicht so wirklich ist, wie sie mir normalerweise vorkommt. Normalerweise habe ich ein Bild und dann sehe ich etwas, so ein Tisch vor mir, das ist ein Tisch und da gibt es keinen Zweifel. Aber das kann unwirklich wirken und das ist unheimlich. Das ist eine Derealisation.
Sie haben vorher über Gehetztsein gesprochen. Das könnte man vielleicht mit Stress übersetzen in die heutige Sprache. Was ist denn unter Stress zu verstehen?
Also wir unterscheiden zwei Formen von Stress. Und das eine ist der normale Stress, wenn ich herausgefordert bin, etwas zu tun, was ich normalerweise nicht tun muss. Also normale Arbeit ist kein Stress, sondern das kann ich und das mache ich und das stresst mich auch nicht. Aber wenn ich jetzt was Besonderes machen muss, dann bin ich vielleicht ein bisschen aufgeregter, angespannter, konzentrierter auf das Thema und, und. Und in der Evolution war das gut für Jagen und gejagt werden. Das waren Situationen, die jeweils etwas spannend waren, weil das andere war ein wildes Tier, das konnte mich auch verletzen. Und da musste ich sehr konzentriert sein. Aber es war so, dass mich das nicht überfordert hatte, wenn das ein kleines Tier war. Wenn mir aber jetzt ein Löwe begegnet war, dann wurde das rasch zu einer Überforderung und ging es um Leben und Tod. Und das ist ein Überforderungsstress. Und Überforderungsstress tritt immer dann auf, wenn wesentliche Grundbedürfnisse, also richtige Grundbedürfnisse bedroht werden. Also wenn ich nichts mehr zu essen habe und dann verhungern bin, wenn ich am Verdursten bin und. Das sind die körperlichen Grundbedürfnisse. Es gibt aber auch seelische Grundbedürfnisse. Und dazu gehören, ich habe ein Bedürfnis nach stabilen, tragfähigen Beziehungen. Ich habe ein Bedürfnis zu wissen, was los ist, also nach Orientierung. Ich habe ein Bedürfnis, dass ich geschätzt werde und dass ich Abwertungen vermeiden kann. Und das Letzte ist, ich habe ein Bedürfnis nach Lust. Ja, also sowohl sexueller als sonstiger, das Leben soll Spaß machen. So, das sind die vier Grundbedürfnisse. Und der Wozzeck ist in all diesen Bereichen bedroht. Zum einen ist er arm und seine Existenz ist nicht so gut gesichert wie bei Leuten, die genug Geld haben. Ja? Er ist ungebildet, muss man auch dazu sagen, und damit gerät er rascher in Überforderungssituationen rein als andere Leute, die über allem stehen. Ja? Dann, und das ist was ganz Wichtiges, seine Beziehung, der hat keine Beziehung, es gibt keine Familie, taucht nicht auf. Ja? Er hat eine Frau, mit der er ein Kind hat, ja. Aber in der damaligen Zeit durften arme Leute nicht heiraten, weil sonst die Stadt verpflichtet gewesen wäre, für das Waisenkind zu sorgen. Ja, da hat man den armen Leuten nichts erreicht. Es wird ihm aber auch gleich vorgeworfen, dass er unmoralisch ist. Ja. Dann hat er schlechte Beziehungen zu diesem Hauptmann, der ihn abwertet, hat schlechte Beziehungen zu diesem Arzt, der ihn, beide machen ihn lächerlich. Ja. Und dann kommt noch dieser Tambourmajor, der ihn verprügelt und der ihn aussticht. Also auf der Beziehungsebene wird er eigentlich stark bedroht. Ja. Und als dann die Frau fremd geht, dann ist das, dann hat er eigentlich gar nichts mehr. Ja. Dass das keinen Spaß macht und keine Lust mit Lust verbunden ist, kann man sich auch vorstellen, dass er ständig abgewertet wird, also das Bedürfnis nach Selbstwert und Wertschätzung, das wird ständig frustriert. Ja. Und ja, das sind die wesentlichen Punkte, wo der unter Stress gerät. Das ist also letztendlich die durchgängige Bedrohung von Grundbedürfnissen, die ihn unter Stress setzen. Nicht so sehr, dass er so viel arbeiten muss, muss er wohl auch, ja? Aber er kommt wegen all diesen Dingen unter starken Stress. Ja? Und vor allen Dingen, das ist ein anhaltender Stress. In der Evolution, wenn mir ein Löwe begegnet, das ist eine halbe Stunde entschieden, ob ich lebe oder der, ja? Und dann ist der Stress vorbei. Aber der hat Dauerstress. Und das ist etwas, was krank macht und was das Gehirn angreift. Ja.
Und inwiefern kann sich jetzt der Stress auf Wahrnehmung auswirken?
Ja, das ist so, wir brauchen für die Wahrnehmung ein bestimmtes Nervenzentrum im Gehirn, das ist der Hippocampus, das sind Nervenzellen, die sehen aus wie ein Seepferdchen. Ja. Und dieser Hippocampus verwaltet alle unsere Erinnerungen, die wir bis jetzt haben. Ja? So. Und das ist die eine der wenigen Stellen im Gehirn, wo ständig neue Nervenstellen, Zellen entstehen. Und das ist notwendig dafür, weil wir auch ständig neue Eindrücke verarbeiten müssen. Ja? So. Und wenn jemand unter Dauerstress gerät, hört diese Synthese von neuen Nervenzellen auf. Das hat zur Folge, dass das Organ kleiner wird, schrumpft und weniger leistungsfähig ist. Ja? Nun muss ich ja ständig alles, was ich sehe, alles, was ich höre, neu konstruieren. Ja? Und wenn dieses Organ geschwächt wird, ist seine Leistung nicht so gut und es gerät vor allen Dingen unter den Einfluss, die normalerweise bei der Wahrnehmung nicht so eine große Rolle spielen. Das ist das Angstzentrum und die Aggressionszentren. Die werden dann relativ stärker. Ja? Und die stören die Arbeit von diesem Hippocampus und dann kommen Halluzinationen, Trugwahrnehmungen zustande, die zu der Situation passen. Ja? Bei ihm, er soll diese Marie erstechen, ja, und er hört das, ne, hat aggressive Gefühle und die werden laut. Normalerweise ist man wütend und sagt, die batsche ich an die Wand oder irgendwie sowas, ja, aber das wird nicht zu einer Stimme. Und da wird es zu einer Stimme, weil der Hippocampus geschwächt ist und diese aggressiven Zentren dadurch relativ stärker werden.
Ist Wojciech psychisch krank?
Ja, man würde schon sagen, dass der krank ist, nur reicht das Material jetzt nicht, um jetzt eine eindeutige Diagnose zu stellen. Also es reicht vor allen Dingen nicht zu sagen, der hat eine Schizophrenie. Den Begriff gab es damals noch gar nicht. Ja? Und heute würden wir verlangen, dass jemand mindestens 4 Wochen Stimmen hört, durchgängig und noch ein paar andere Symptome hat, um sowas zu sagen. Ne? Das ist eine Konfliktreaktion, also der hat einen Konflikt mit seiner Freundin, Frau oder Mutter des Kindes und der ist im Konflikt mit diesem Tambourmajor und er unterliegt da drin und dann kommen aggressive und zum Teil diese psychotischen Gefühle, ne? Also wo plötzlich Wahrnehmungen da sind, die nicht hergehören, kommt das so, ne? Er ist psychisch krank.
Warum ist Wojciech nicht in der Lage, diesem Stress zu widerstehen? Also in welchen Punkten, würden Sie sagen, ist er geschwächt?
Naja, diesem Stress kann man eigentlich willentlich nicht widerstehen, weil die Grundbedürfnisse sind bedroht. Also er müsste in der Lage sein, seine soziale Situation deutlich zu verbessern. Er braucht aber diese Anstellung beim Heer. Ja, und er hat nichts gelernt wahrscheinlich, sodass er nichts anderes, und damals war es ja auch nicht einfach, irgendeinen Beruf zu ergreifen, weil das durch Zünfte und anderen Vorschriften alles blockiert war. Ja? Und diese Beziehung zur Marie, wenn dann einer kommt, die Tambourmajoren, das waren immer stattliche Männer, die auch ein bisschen schmuckere Uniformen hatten und viel besser aussahen. Ja? Dagegen, was soll der machen? Ja? Und dann schenkt er noch was, und er ist ein armer Tropf, der kann ihr nichts schenken. Ja? Das sind, der gibt sich Mühe, er rennt rum, und dann lässt er sich auf sowas Verrücktes wie diese Erbsendiät noch ein, um noch ein bisschen Geld zu kriegen. Übrigens ist das damals, hat man damals solche Sachen gemacht. Man hat Soldaten nur Hülsenfrüchte gegeben, um zu schauen, ob man Fleisch sparen kann. Und da kam es auch zu Halluzinationen, aber die sind anders. Ja, also das ist ein schwächendes Moment, aber nicht unbedingt Ursache. Ursache ist dieser Dauerstress. Ja.
Würden Sie sagen, Wojciech ist schuldfähig?
Also ich denke schon, dass die Schuldfähigkeit eingeschränkt ist. Ja? Dass sich das so am Schluss verengt hat, dass er eigentlich kaum eine Wahl hatte, das anders zu machen. Ja, das ist so, ist ähnlich wie beim Selbstmord, wo man so doch einen Weg geht, und am Schluss passiert das. Und da hat man auch keinen freien Willen mehr. Eigentlich ist die Schuldfähigkeit eingeschränkt. Wie weit müsste man ihn mehr explorieren können? Ne? Aber so von dem Augenblick an, wo er bei den Juden ein Messer kauft und das so dann so gesetzmäßig weiterläuft. Und erst während der ganzen Zeit hat er diese Erlebnisse und kann mit diesem mit seinem Stubenkamerad, der kann keinen Kontakt, es gibt niemanden, der ihn versteht, der ihm, ich sage nur, du hast Fieber, du musst ins Krankenhaus oder irgendwie so. Ne? Ja. Ich finde das Ganze so historisch auch sehr interessant mit diesem Zusammenhang mit der Frühindustrialisierung, wo die Leute sichtlich ärmer und unter Druck kamen, wo sich die Prozesse beschleunigt haben. Das geht jetzt eigentlich schon 200 Jahre, dass sich alles beschleunigt, aber da fing es an, und die waren bis dahin nicht vorbereitet. Ja. Und bei Wojciech weiß man auch nicht, woher er kommt. Er hat wahrscheinlich schon keinen Vater mehr, der ihm einen Beruf vererben kann oder irgendwie so. Und das ist ein Nobody eigentlich.
Ist er dann gesellschaftlich vielleicht ein Opfer der damaligen Gesellschaft und dieser Entwicklung?
Also wir würden schon sagen, dass die sozialen Umstände sehr ungünstig für ihn waren, ja, und dass so seine Spielräume sehr eingeengt waren. Und damals, wenn man arm war und nichts gelernt hat, konnte man eigentlich nur zum Militär gehen. Ja, es gab ja damals Landesfürsten, die haben ihre Landeskinder verkauft an andere Staaten und so. Ja? Und das waren alles Leute, die kein Handwerk gelernt haben, die kein Handwerk hatten oder die keinen Beruf haben und die eigentlich nur ihre Haut zum Markt tragen konnten. Und so einer ist das. Ja? Der mit seiner eingeschränkten Möglichkeit, sich zu artikulieren, ne, der hat ja auch ein massives Kommunikationsproblem, der kann sich nicht verständlich machen, hat er kaum Möglichkeiten, jetzt sag mal, im Sinne einer eines Gesprächs. Wie machen wir das, Marie? Du, ne? Wie geht das weiter oder so? Kann der nicht. Ne? Der kommt immer und ist auch rasch wieder weg. Ja? Das ist dieses, was der Hauptmann beobachtet, dieses Gehetztsein. Es gibt ja keinen einzigen, ne? Da liegt man nachts im Bett und kann nicht schlafen, da ist mal Ruhe, aber sonst nicht. Ne? Die paar Begegnungen mit Marie, die sind immer so wie beim Billard, ne? Kommt rein und raus. Ja.
Hast du noch weitere Fragen?
Vielleicht können Sie uns da ein bisschen helfen, weil ich ja immer die Erfahrung gemacht habe, wenn unsere Schüler diesen Wolzeck in die Hand nehmen. Ich habe Ihnen ja bei meinen Schülern jetzt schon gesagt, lest bitte nicht vorher, ja, weil ich eigentlich ein bisschen unvoreingenommen angehen. Die erste Seite gelesen haben, haben ihnen der alle gesagt, grausig, furchtbar. Ja, wie kann man sowas überhaupt lesen? Mhm. Dabei ist es ja natürlich eine Geschichte von einem Underdog, was es ja heutzutage auch noch gibt. Wie könnte man es eventuell schaffen, den Schülern zu verdeutlichen, das ist jetzt nicht nur etwas Geschichte Anfang 19. Jahrhundert, sondern das ist etwas, was mit unserer Zeit durchaus auch zu tun hat?
Naja, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist eigentlich die Psychiatrie entstanden. Und zwar bis, also hier im Land Baden-Württemberg hat man 1912 die Verwahrung, muss man sagen, von Kriminellen und von psychisch Kranken getrennt. Das war Einfluss der Französischen Revolution. Ja, und dann hat man in Zwiefalten das Kloster genommen und hat da das erste Landeskrankenhaus hingestellt. 34 Betten. Und 50 Jahre später gab es in Nordwürttemberg noch 4 andere psychiatrische Krankenhäuser. Es ist also explodiert in dieser Zeit. Aus dieser Zeit stammt das. Ja. Das ist also sicher auch ein geschichtliches. Der hat, also das bewundere ich an dem Büchner, dass der wirklich die Nase im Wind gehabt hat und gespürt hat, das ist was Neues, da geschieht etwas. Ja? Und diese psychischen Erkrankungen, die haben sich unter dem Einfluss dieser Industrialisierung und der Entwurzelung, ja, die Leute haben ja früher, hat man im eigenen Haus produziert, entweder als Bauer oder als Handwerker. Das hat man da verloren und dann waren die diesem Fabrikwesen ausgeliefert. Ja. Hat sich gar nicht geändert, weil durch die Industrialisierung sind die Menschen, die für seelische Krankheiten anfällig sind, die sind in schwächere Situationen gekommen. Früher wurde jemand, der diese Anfälligkeit für seelische Krankheiten von der Familie mitgeschleppt, in der Landwirtschaft, im häuslichen Handwerk oder so, wenn der mal ein paar Tage gesponnen hat, dann hat man trotzdem weiter produziert. Das sind nur ganz wenige in diese Zuchthäuser eingefahren, diejenigen, die Brand gestiftet haben oder so. Die anderen wurden weitergetragen, ja, und erst als das so ein Massenphänomen war, ist die Psychiatrie entstanden. Ja, und das hat sich nicht geändert, weil die Beschleunigung, deswegen, also ich bewundere den, dass er dieses Thema des Gehetztseins so gesehen hat, ja. Diese Beschleunigung hört ja nicht auf, die geht ja immer weiter. Ja. Deswegen gelingt es uns, als bei schwer seelisch Kranken, nie jemand wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt zurückzubringen. Der ist diesen Anforderungen, wenn die Gehälter um 2-3% steigen, wird meistens das Band etwas rascher gestellt, damit man mehr produziert. Das muss ja verdient werden, so. Ja, oder es wird jemand entlassen, damit es immer noch Gewinne gibt. Und da müssen die anderen rascher arbeiten. Das ist ein Prinzip der industriellen Revolution, das, weil das Ganze ist ja ein exponentielles Wachstum. Es kommen jedes Jahr 2 oder 3% dazu, wird es immer rascher. Ja? Und dann hat man ja in der ersten Zeit der Industrialisierung 12 und 14 Stunden gearbeitet. Das ist heute nicht mehr so. Die Fabriken waren laut und gefährlich und so. Das hat sich viel gebessert. Aber an diesem Leistungsdruck, ja, und ich muss halt auch sagen, jemand, der, um mit Marx zu sprechen, im Besitz der Produktionsmittel ist, als Handwerker, als Bauer, der hat einen ganz anderen Stand als jemand, der in die Fabrik geht. Ja, also das ist so, ich finde das Tolle an dem Stück finde ich eigentlich, dass er praktisch schlaglichtartig eine Situation beleuchtet, die da angefangen hat. Der arbeitet zwar nicht in der Fabrik, aber er ist der Erste, der dann schon auch mit Ärzten zu tun hat. Was redet der für einen Scheiß, dieser Arzt? Hat überhaupt keine Ahnung. Das klingt so pseudowissenschaftlich, aber ist letztendlich alles Nonsens. Und man hat sich damals in das Gebiet erst reingetastet.